die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die kritische Infrastruktur lässt uns leider keine Ruhe. Das zeigt der neuliche Angriff auf das Gesundheitswesen und konkret auf das Spitalnetzwerk H+. Aber immerhin hat jetzt auch der Bundesrat gemerkt, dass das ein Thema ist. Mein Name ist Reto Vogt und über das rede ich heute mit dem Christian Wingeier. Christian, was genau ist im Spitalnetzwerk H+ widerfahren?
Ja, also was genau das ist, weiss man nicht. Wir haben eine Meldung bekommen, wo es geheissen hat, dass die Server vom Verein in der Nacht auf den Montag, 20. Juni, angegriffen worden sind und dass es sich dabei um eine grösser angelegte Attacke auf mehrere Organisationen gehandelt hat, darunter auch solche aus dem Gesundheitswesen.
Wissen wir, ob Daten sind gestohlen worden?
Nein, das weiss man noch nicht. Das Spital hat gemeldet, dass man am Mittag als Sicherheitsmassnahme sämtliche Server abgefahren habe und einen Krisenstab eingesetzt habe. Zudem sind auch die Polizei und das NCSC informiert worden. Zum Schadensausmaß hat H+ keine Angaben können machen, weil noch an der Evaluation vom Fall geschaffen werde.
Hat das NCSC etwas dazu gesagt?
Ja, nicht gross. Nein, es hat lediglich bestätigt, dass man Kenntnis vom Vorfall hege, aber dass man zurzeit noch nichts dazu könne sagen, dass der Spitalverband dann direkt werde informieren, wenn es weitere Details gäbe.
Also wir wissen einfach, sie sind angegriffen worden, sie haben den Server offline genommen. Und that's it.
Ja, also es hat auch noch keine Kommunikation, scheint einen Moment lang nicht funktioniert zu haben und auch der Zugriff auf Daten auf Server. Und der Spitalverband hat dann gesagt, dass es noch einige Tage gehen könnte, bis das wieder behoben wäre.
Aber sie sind operativ, können sie überhaupt arbeiten?
Also so wie es heisst, von Seite vom Spital sehen die Mitarbeitenden wieder per Telefon und E-Mail erreichbar, aber der Zugriff auf die Server würde noch nicht richtig funktionieren. Was das genau heisst für die praktische Arbeit vom Verband, kann ich so nicht beurteilen.
Aber jetzt gehört das Gesundheitswesen genauso wie die Strom- und Wasserversorgung, der Verkehr oder Finanzdienstleistungen, Medien, Post, Telekom und so weiter. So der kritische Infrastruktur von der Schweiz, das sagen nicht mehr, sondern das das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, was da alles konkret dazugehört und das ist immer mehr unter Beschuss, hat man den Eindruck.
Das kann man tatsächlich so sagen. Glücklicherweise scheint es so, dass es jetzt in dem Fall halt nicht wirklich kritische Infrastruktur war, weil keine Daten direkt von Spitälern betroffen sind, sondern lediglich der übergeordnete Verband. Also es ist eigentlich quasi Verbandsarbeit, die gestört worden ist mit dem Hackerangriff.
Sofern keine Daten sind abhanden kommen natürlich, oder?
Genau, ja.
Kann man das vergleichen mit der Panne, die bei Skygate passiert ist? Ein kurzer Rückblick, bei Skygate ist ein Switch ausgefallen. Durch das mussten sie den Luftraum sperren, weil sie die Sicherheit nicht mehr gewährleisten können während mehreren Stunden. Ist das vergleichbar, ob jetzt eine technische Panne passiert oder ein Angriff passiert auf Teile von der kritischen Infrastruktur?
Ja, also letztlich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob das ein Cyberangriff ist oder eine technische Panne, wie das bei Skyguide gewesen ist. Jetzt kann man aber sagen, der Vorfall bei der Flugsicherung hat sicher eine viel höhere Tragweite gehabt als jetzt da bei dem Spital.
Das kann man definitiv so sagen, wobei ja Flugsicherung noch glimpflich ist davon gekommen, eigentlich, weil es in der frühen Morgenstunde passiert. Und stellen wir uns vor, es passiert mit zum Tag oder während dem WEF oder zu einem anderen blöden Zeitpunkt, oder?
Ja, oder wegen der Sommerferien, oder? Aber wie du mitbekommen hast, an der Assut-Tagung hat sich auch der Bundesrat mittlerweile mit dem Thema befasst.
Genau, es scheint im Bundesrat angekommen zu sein, dass die kritische Infrastruktur wichtig ist und dass dort halt immer mehr IT drinsteckt und dass es einfach eine gewisse Security und eine gewisse Stabilität braucht. Und Simonetta Sommaruga hat eben an der Assut-Tagung gesagt, dass ihr das Departement nächstens Bestimmungen zur Netzstabilität wollte vorschlagen. Der Schutz der Netz und besonders für die Mobiltelefonie, die bei einem flächendeckenden Stromausfall wird eben in Gefahr geraten, Anführungszeichen, soll ein konkreter Vorschlag kommen, hat sie gesagt. Und sie haben einen Grund dazu, dafür zu sorgen, dass die Themen in Fokus rücken und für eine Notfall vorbereitet sind. Und da hat sie natürlich darauf angesprochen, dass letztes Jahr eine Panne bei der Swisscom hat dazu geführt, dass die Notrufnummer nicht mehr sehr erreichbar war. Aber sie hat gesagt, dass konkrete Vorschläge folgen, aber natürlich ohne einen Zeitpunkt zu nennen. Und sie hat auch gesagt, das hat mich noch erstaunt, dass so eine Störung wie letzte Woche zu der Schließung vom Luftraum nie mehr vorkommen soll. Und genauso wenig wie Pannen von der Swisscom. Also sie hat schon den Druck jetzt auf die Telco-Branche konkret erhöht eigentlich.
Das kann man so sagen. Und wenn es mir recht ist, haben die Telcos auch noch etwas zu sagen gehabt?
Ja, die haben immer etwas zu sagen an der ASU-Tagung und sie haben eigentlich Unterstützung von der Politik gefordert. Und konkret geht es um den Ausbau vom 5G-Netz, ist sie erst nicht gegangen und dass sie halt jetzt tatsächlich 3000 Einsprachen von Schweizerinnen und Schweizer hängig oder eingegangen, besser gesagt, die zu Baustops geführt haben, dass die Telcos nicht so schnell die Antennen bauen können, wie sie gerne würden.
Ja, aber auf der anderen Seite, habe ich gemeint, hat man auch dann beim Glasfaserbau hat man dann weniger Regulierung gefordert.
Ja, genau, das siehst du richtig. Das beißt sich einerseits so ein bisschen auf Seite vom 5G-Ausbau, weil sie vorwärts machen und wollen Unterstützung vom Bund. Und beim Glasfaserausbau soll er möglichst wenig reden und die grossen Telcos sagen, wir wissen schon, wie man es richtig macht, aber dort ist jetzt, wie wir alle wissen, ein Verfahren einerseits beim Bundesgericht hängig und andererseits auch bei der Wettbewerbskommission. Und da, so wie ich im Rahmen der ASU-Tagung erfahren habe, soll zumindest im Verfahren beim Bundesgericht soll es nicht mehr allzu lange gehen, bis der Entscheid tatsächlich kommt. Also 4 bis 8 Wochen hat man so gehört flüstern auf den Gängen.
Ja, und würdest du sagen, die 3 grossen anwesenden Telcos sind sich in diesen beiden Punkten 5G und Glasfasernetzbau einig gewesen?
Ja, die sind wirklich weitestgehend einig gewesen und sind da relativ gemeinschaftlich auftreten eigentlich. Und eben, es hat grosse Abwesende gegeben bei dieser Podiumsdiskussion. Die WEKO ist nicht am Tisch gestanden und auch der Provider Init7 aus Winterthur ist nicht dabei gewesen. Und die haben natürlich eine gegenteilige Meinung zu diesen 3 grossen Telcos, Salz, Sunrise und Swisscom.
Ja, also hat man eigentlich nur eine Meinung gehört an dieser Tagung?
Man hat de facto nur eine Meinung gehört und man hat noch nicht widersprochen, das hat mich noch erstaunt. Aber sie hat gesagt, also der Christoph Eschlimann, von neuer CEO von Swisscom, hat gesagt, die Hälfte des Traffic werden von 3 grossen Firmen verursacht. Und das ist natürlich eigentlich eine falsche Sache, kann man sagen, weil der Traffic wird von Internetnutzerinnen und Nutzern verursacht. Und nicht von Content Provider. Ja. Und das ist also sein Argument ist natürlich, oder er bringt das Argument vor, weil er finanzielle Unterstützung von diesen Konzernen will. Also von Netflix und Amazon und Google und so weiter. Und er will, dass die Content Provider den Netzausbau helfen mitfinanzieren, so wie es in Europa ähnliche Initiativen gibt.
Jetzt gerade die grossen Content Provider. Da habe ich mich diese Woche auch noch mit einem befasst. Und zwar haben wir herausgefunden, respektive nicht wir, sondern die amerikanische Tech-NGO, The Markup, hat herausgefunden, dass Facebook mit einem Tracker Gesundheitsdaten von Krankenhaus-Websites absaugt.
Und wieso machen sie das?
Wieso, kann ich so nicht sagen. Das hat auch der Markup selber nicht herausgefunden. Also es sei nicht klar, für was dass die Daten schlussendlich verwendet werden. Es ist nur klar, dass sie abfließen. Und darunter sind auch ganz sensible Daten, wie zum Beispiel, dass Daten an Facebook übermittelt werden, die zum Beispiel sagen, wenn jemand einen Termin für einen Schwangerschaftsabbruch bucht, oder dass der Tracker kann erkennen, an was für eine Krankheit eine Person zum Beispiel leidet. Oder aber auch, wenn sie einen Arzttermin hat, wer der Doktor ist oder E-Mail-Adressen von Patienten, Telefonnummern oder Dosierung von Medikamenten.
Also man kann jetzt auch schon ein bisschen spekulieren, für was das Facebook die Daten braucht. Wenn man das Geschäftsmodell von Facebook sich vor Augen führt, indem dass sie 95% vom Umsatz machen sie mit Werbung und mit gutem Targeting. Ja. Das ist ja irgendwie klar, dass sie die Daten benutzen, um ein besseres Targeting anbieten. Also das wird, die Pharmaindustrie wird nachher aufgrund von diesen Daten bessere Werbeanzeigen können schalten bei Facebook und bei allen anderen Plattformen, die dazugehören.
Kann ich mir durchaus so vorstellen, ist aber halt so nicht bestätigt worden von der NGO.
Ja, also bestätigen kann ich es nicht, aber, ja. Aber eine Spekulation ist ja immer etwas Cooles eigentlich und ich finde es jetzt relativ naheliegend, weil was will Facebook sonst mit diesen Daten machen, außer einfach das herkömmliche Geschäftsmodell anwenden. Aber wissen wir, ob die Krankenhäuser, die betroffen sind und die Ärzte und so weiter und so fort, sind das vor allem amerikanische Spitäler, die da betroffen sind oder jetzt auch welche in Europa?
Ja, also es sind ausschließlich amerikanische jetzt gewesen. Es sind 100 Krankenhäuser untersucht worden, respektive Websites von 100 Krankenhäusern. Und auf 33 von diesen untersuchten Websites hat man den sogenannten Metapixel gefunden, der die Daten dann quasi sammelt, verschlüsselt und so dann an Facebook schickt.
Und wenn wir jetzt noch die Schuldfrage stellen, ist denn nur Facebook die Schuld, dass sie die Daten überhaupt abgesogen haben? Oder sind vielleicht auch die Spitäler die Schuld, dass sie das haben zugelassen und indem sie ihre IT nicht so wahnsinnig verrückt gut abgesichert haben?
Schuld ist in dem Fall so ein bisschen ein grosses Wort. Für das müsste es zuerst mal ein Gesetz geben, wo das quasi würde verbieten. Es gibt eins, wo gewisse so Sachen darunter fallen. Es ist aber nicht ganz klar, ob das wirklich ausreichend ist, dass es sich da quasi um etwas Illegales handelt. Bis jetzt. Es gibt aber auch also Stimmen, wo das sehr, sehr kritisch sehen. Das auch mir hat die Haare aufgestellt, als ich das gelesen habe.
Ja, definitiv. Aber man könnte wahrscheinlich auch sagen, dass jetzt Spitäler in Europa besser auf ihre Daten aufpassen als die Amerikaner, die sowieso eher so einen laschen Umgang mit dem Datenschutz pflegen.
Ja, das kann man so sagen, aber das gilt leider Gottes gemäss dem Bericht auch für ganz viele andere Webseiten. Also von den beliebtesten Webseiten, die es im Netz gäbe, werden auf rund 30% wird der Tracker verwendet. Also überall, wo man sich quasi im Internet aufhält, sammelt der Daten und gibt sie weiter an Facebook. Da ist es jetzt halt einfach besonders kritisch, weil es höchst sensible Informationen über den Gesundheitszustand der Personen geht.
Voilà, also Facebook ist weiterhin als Datenkracker unterwegs, kann man sagen.
Absolut.
Um nachher seinen Kundinnen und Kunden halt tatsächlich das bessere Targeting zu ermöglichen und noch reicher zu werden.
Ja. Absolut. Also ein Rechtsprofessor von der University of Michigan hat auch gesagt, dass er denkt, dass die ganze Praxis unheimlich problematisch und möglicherweise höchst illegal sei.
Ja, möglicherweise kann man da streichen, finde ich.
Ja.
Sehr gut, danke, es interessant gefunden.
Ebenfalls.
Ist es euch auch so gegangen, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreibt uns ein E-Mail auf redaktion@insight-it.ch. Das ist die IT-Woche gewesen. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.